Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 189. Stefan Freude. Kultur der Zukunft. Freude macht den Unterschied. Ja, bei Stefan Freude ist der Name Programm. Einst durch einen schweren Schicksalsschlag in die Querschnittslähmung geführt, hat Stefan seinen Lebensweg nicht nur gemeistert, sondern er inspiriert heute als Speaker mit seiner unerschütterlichen Positivität und Lebensfreude. Stefan kennt keine Limits. Ob beim Fallschirmspringen, Buggykiten, Bobfahren im Eiskanal, Wellensurfen, Hochseilgarten, Rafting, Paragliding, keine sportliche Herausforderung ist ihm zu groß. Lasst uns eintauchen in eine Geschichte voller Resilienz, Entschlossenheit und der Kunst, Freude selbst in den herausforderndsten Zeiten zu finden. Stefan teilt Einblicke in seine persönliche Reise, seine Sichtweisen auf Glück und Erfüllung sowie praktische Ratschläge, wie jeder von uns ein erfüllteres Leben führen kann.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder ein herzliches Willkommen hier aus dem hohen Norden in Lüneburg zu einer neuen Podcast-Folge Erfolg braucht Verantwortung. Und was wir uns manchmal wünschen, so den Tag ist über, wir wünschen uns Glück und Freude. Wir möchten zufrieden sein und ich habe einen Experten zum Thema Freude. Herzlich willkommen, Stefan Freude.
Danke, Udo. Ja, danke für die Einladung.
Ja, da ist der Name Programm. Und wenn wir Stefan fragen, Stefan, wunderbarer Name, wo kommt der her?
Ja, also so unter uns, den habe ich mir gemacht. Aber er ist echt, also er ist wirklich echt. Es steht so im Pass drin, ist amtlich beglaubigt oder sowas, aber den habe ich mir mal gemacht, genau.
Ich finde das so fantastisch. Weißt du, Menschen haben ein bestimmtes Ziel, die wollen etwas machen, sie möchten das leben, was sie wirklich fühlen. Und du bist jemand, der das konsequent umsetzt. Und jetzt müssen wir den Leuten noch etwas verraten. Ich habe Stefan vor, wenigen Wochen kennengelernt. Ich habe ihn erlebt auf der Bühne in Hamburg, in Schmitzchens Theater. Und da waren ganz, ganz viele Speaker und Speakerinnen. Und er war derjenige, der die Schluss-Keynote halten durfte. Und er hat mich geflasht. Er hat mich so überrascht. Und ich habe gesagt, boah, Stefan, du redest nicht nur, sondern du hast auch etwas zu sagen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stark berührt, weil du das, was du aussprichst, lebst. Dein Thema ist Freude. Nun müssen wir den Zuschauern, Zuhörern noch etwas erzählen. Also ich stehe, du sitzt. Du musst immer sitzen. Warum musst du immer sitzen? Erzähl uns ein bisschen was darüber.
Ja, als erstes herzlichen Dank für die schönen Worte gerade, Udo. Ja, ich hatte mit 22 einen schweren Verkehrsunfall und habe den ja, glücklicherweise überlebt, aber seither bin ich querschnittslähmend. Das heißt, der Rollstuhl ist damals zu meinem besten Freund geworden und das war natürlich eine sehr intensive Zeit damals, weil das ist nicht die Diagnose, die man als junger Mensch hören will, wenn man eigentlich im Saft seines Lebens steht und eigentlich die Welt rocken will und das Leben einmal sagt, okay, und jetzt fangen wir nochmal neu an, beziehungsweise fangen anders an. Und das war auf der einen Seite natürlich eine harte Zeit, aber auch eine Riesenchance für mich, mein Leben nochmal von der anderen Seite anzugucken und das dann auch aufbauen zu dürfen, zu können und dann auch natürlich zu machen.
Du hast ja ursprünglich eine Affinität zu handwerklichen Sachen. Ich glaube, dein Vater war Schreiner oder dein Großvater war Schreiner, richtig? Und du hast gesagt, das ist cool, das ist ein Beruf, das möchte ich auch machen. Ich möchte etwas mit den Händen machen, sehen, was ich da habe. Aber das war dann mit 22, glaube ich, vorbei. Es war ein schwerer Motorradunfall. Jetzt mal eine Frage, Motorradfahren, das geht nicht mehr oder probierst du es immer noch irgendwie auf eine Art und Weise?
Also theoretisch würde es noch gehen, ja, das kann man irgendwie umbauen, auch mit Stützrädchen, dass es funktioniert oder so. Aber hat mich nicht gereizt. Also war irgendwie, ich habe 4 mega coole Jahre gehabt mit dem Motorrad. Ich war so viel unterwegs im Urlaub und überall. Und das war mega genial. Und ich schätze es immer noch und kann die Freude für für andere da auch empfinden, wenn ich irgendwie, wenn mir einer entgegenkommt in der Landstraße, der in der Kurve drin liegt oder so. Da kommt die Emotion auch wieder hoch. Aber es ist voll positiv behaftet. Ich war auch nie irgendwie wütend oder sauer oder verärgert auf meinem Motorrad, weil das war Mittel zum Zweck für mein Leben. Und ja, dann hat sich einfach alles verändert, genau.
Wir haben festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben und das ist eine entscheidende Gemeinsamkeit, weil diese Zeit hat unser Leben ganz entschieden geprägt. Wir beide haben Zivildienst gemacht und den haben wir im Rettungsdienst gemacht. Und im Rettungsdienst hast du mit Situationen zu tun, mit Menschen in Not, an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Wie hat dich das geprägt, diese Zeit des Rettungsdienstes? Was hast du da mitgenommen für dein Leben?
Naja, ich habe gesehen, was es bei uns in der Gesellschaft einfach für unterschiedlichste Schichten gibt. Ich bin sehr in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen, aber das hat mir dann gezeigt, auf der einen Seite, was für ein Wunderwerk wir als Körper haben. Also ich musste eine Ausbildung machen dafür, wo ich lernen durfte, wie unser Körper funktioniert. Und auf der anderen Seite dann aber auch, wenn ich mit diesen Menschen zu tun gehabt, wo wir dann vor Ort waren, wo wir unterstützen, wo wir helfen mussten. Naja, das war halt wirklich von der Messi-Wohnung. Das war bis zu einem Edelpuff, wenn ich das so sagen darf. Aber natürlich auch wirklich auf der Straße, wenn du siehst, wie Menschen sterben. Und das macht was mit einem jungen Menschen. Und das hat mir schon auch sehr viel Ehrfurcht und Demut vor dem Leben gezeigt und auch sehr viel Dankbarkeit und glücklich sein, wie es mir geht oder wie ich in meinem Leben unterwegs war damals. Aber hat sich bis heute hindurchgezogen, ja.
Für mich war es in frühen Jahren eine große Lehrstunde zum Thema Entscheidung treffen. Denn du musst sofort am Unfallort Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Versorge ich den Patienten jetzt? Wird er intubiert? Also da kommt so ein Schlauch. Beatme ich den? Lege ich jetzt eine Braunüle? Mache eine Infusion? Oder fahre ich mit der Tatütata ins Krankenhaus? Das musst du sehr schnell entscheiden. Aber du musst es auch verantworten, diese Entscheidung. Und das vermisse ich manchmal gerade in der Wirtschaft heute, Entscheidungen treffen und diese auch zu verantworten. Das kann man besser machen. Aber das hat uns geprägt. Lass uns noch mal einmal zurückgehen an dieses dramatische Ereignis. Ich kann mir vorstellen für dich, dass es auf einmal diese Denkweise, da kommt ein Arzt, eine Ärztin auf dich zu und sagt, also ich muss Ihnen sagen, die nächsten Jahre werden anders werden. Was hat das mit dir gemacht? Was waren die ersten Gedanken und wie bist du damit umgegangen?
Ja, es war, als ich im Krankenhaus nach dem Koma aufgewacht bin und da saß wirklich der Arzt am Bettrand und hat mir dann eröffnet, ab heute sind Sie querschnittgelähmt. Und auf der einen Seite wusste ich nicht genau, was heißt das jetzt, ja, oder so das Thema, okay, du sitzt jetzt im Rollstuhl und war so, ja, ich habe jetzt 2, 3 Monate vielleicht einen Rollstuhl und dann wird es wieder. Aber dann, wo ich begriffen habe, was heißt es wirklich, bin ich eigentlich in ein Loch reingefallen. Ja? Also das heißt, ich habe erkannt, dass ich alles verloren habe. Ich konnte meinen Schreinerberuf nicht mehr ausüben. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Da war auch klar, diesen Sport kann ich so nicht mehr ausüben. Und auch beziehungsmäßig habe ich gedacht, jetzt sitze ich im Rollstuhl, jetzt will ich keine Frau mehr haben. Also das war wirklich damals dieses Loch, wo ich reingefahren bin. Ich habe alles verloren. Das war bei mir so da. Und das hatte natürlich, ich war 5,5 Monate in der Rehabilitation und das war dann auch der Weg, auf der einen Seite natürlich körperlich zu heilen, den ganzen Schmerzen. Ich habe sehr viele Brüche gehabt, Lungenblutung gehabt. Also da einfach zu heilen, körperlich, aber auch seelisch, das zu verkraften, zu verarbeiten und den neuen Weg zu sehen, zu erkennen, gepaart natürlich damit, diese Situation zu akzeptieren. Ne? Das Querschnittlähmung ist nicht heilbar aus heutiger Sicht. Das heißt, es ist nicht wie, ich habe mir das Bein gebrochen, das wächst nach 4, 6 Wochen wieder zusammen und dann funktioniert es wieder, sondern die Akzeptanz darüber, okay, mein Leben geht jetzt so weiter. Und dann sich, das habe ich im Sport gelernt, Ziele setzen, ich brauche ein Warum für etwas. Und da war mein Ziel einfach wieder selbstständig mein Leben in die Hand nehmen zu können, weil ich war vollkommen abhängig vom Pflegepersonal. Die haben gerade in den ersten Wochen, die haben alles für mich gemacht. Die haben mich angezogen, ausgezogen. Sie haben mich gefüttert. Ich hatte mein Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, ich konnte meinen Arm nicht bewegen. Sie haben mir die Toilette gemacht. Sie haben mich gewaschen. Und da ist mein großes Ziel sehr schnell entstanden. Ich will das alles wieder selber können. Und da ging es dann zum Trainieren, zum Machen, zum Tun, zum Ausprobieren. Und auch sehr oft natürlich auf die Nase fallen, ja, und wieder Rückschläge erleben und trotzdem wieder aufstehen, also, ne, aufstehen und weitermachen und wieder vorwärts gehen und das Ziel vor Augen haben und dann auch sich bewusst machen, was haben wir für Schätze in unserem Leben und sich die dann auch suchen und dafür zu gehen.
Du bist du ja ein total sportlicher Typ gewesen vor deinem Motorradunfall. Und wenn man dich erlebt auf der Bühne, dann merkt man, dass wirklich dein Name im Programm ist Freude. Und heute ist es nicht so, dass du sagst, naja, Sport, das ist nichts für mich. Im Gegenteil, du machst so coole Sachen. Bitte erzähl uns mal darüber, was du alles machst. Das ist für mich unglaublich unvorstellbar.
Danke. Also auf der einen Seite sind so normale Sachen, in Anführungsstrichen, wie Basketball spielen, das ist eigentlich so der Sport, der sich so durchgezogen hat. Aber im Winter Skifahren also ich meine, wir können schwimmen gehen, ne? Also ein schwimmen halt einfach nur mit den Armen, bin ein bisschen langsamer, aber das funktioniert auch. Aber ich habe eine Vorliebe für Sachen, die auch so ein bisschen Nervenkitzel haben und auch vor allem ein Ausprobieren, was geht denn noch oder was geht nicht mehr, das ist mir von der Gesellschaft ganz oft begegnet. Du sitzt im Rollstuhl, das kannst du nicht. Also ich mag gerne ein Beispiel machen. Ich glaube, es war 2 Jahre nach meinem Unfall, ich wollte Fallschirmspringen gehen, ne? Ein Tandemsprung. Also das heißt, mit jemand zusammen, mit dem Instructor. Und dann haben alle zu mir gesagt, ne, Stefan, das geht nicht. Das ist zu gefährlich, du sitzt im Rollstuhl, das funktioniert nicht. Und ich wollte wirklich. Ja, und dann irgendwann habe ich einen gefunden, wahrscheinlich war er genauso verrückt wie ich. Und wir haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung wie, aber wir machen das zusammen. Ja.
Aber er
Und
hat
dann haben wir
gesagt,
das
bitte
gemacht.
den Rollstuhl nehmen wir nicht mit, ne? Den Rollstuhl nicht mitnehmen, oder?
Durfte so ins Flugzeug reinhoppeln letzten Endes, also reinrutschen auf dem Po natürlich. Und genauso sind wir auch gesprungen und unten hat uns dann jemand den Rollstuhl wiedergebracht. Ah, das ist etwas Sinnbildliches, was ich ganz oft erlebe, dass andere Menschen den Eindruck haben, sie wissen, was ich kann oder was ich nicht. Also bei mir natürlich jetzt ganz stark auf den Rollstuhl fokussiert, was ein Rollstuhlfahrer kann und was nicht. Und ich habe dann mein Ding draus gemacht. Also ich war zum Beispiel auch Buggy-Kiten, ja, wo man auch eigentlich die Füße und die Hände braucht. Na, hat funktioniert bei mir natürlich nicht. Und wir haben dann so lange gebastelt, bis wir das hinbekommen haben. Und damals habe ich eine Lizenz gemacht und war der erste deutsche Rollstuhlfahrer mit einer Buggy-Kite-Lizenz. Also so oft auch so ein Pionier gespielt, ja, und so, komm, lass uns ausprobieren, ja, und viele Sachen gehen vielleicht etwas langsamer oder sie gehen anders oder ich brauche eine Unterstützung oder ein Hilfsmittel, aber die Blockaden sind oft bei uns im Kopf drin und das war für mich spannend, den Weg zu suchen, also wo ist die Lösung, ja, und das hat mir privat natürlich sehr viel geholfen, gerade in dieser Anfangszeit meinen Weg zu suchen, trotz Rollstuhl erfolgreich zu sein und natürlich nachher auch im Business.
Naja, ich darf verraten, dass du auch noch Bob gefahren bist im Eiskanal, Wellensurfen gemacht, Windkanal, Hochseilgarten, Rafting und Paragliding. Nur mal so das, was normale Menschen in dieser Fülle nicht tun. Ich habe noch einen Wunsch zu meinem Geburtstag. Ich möchte im nächsten Jahr auch mal Fallschirm springen, natürlich einen Tandemsprung, klar. Das steht bei mir auch noch auf der Liste. Und du hast aber alle diese Dinge schon hinter dir. Also wenn ich mal da Unterstützung brauche, dann weiß ich, dann kann ich dich fragen. Ne?
Machen wir, Udo.
Nun bist du ja als Speaker auf der Bühne. Was hat dich denn dazu bewogen, deine Botschaft auf die Bühne zu tragen, andere Menschen zu inspirieren? Wie kam es dazu?
Das ist eine sehr lustige Anekdote, beziehungsweise das Universum hat es gemacht, sage ich immer. Wir haben schon ganz lange haben wir Menschen gesagt, so, hey Stefan, arbeite doch mit Menschen. Ne? Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert nach meinem Unfall. Und war dann sehr viel in Projekten, in Prozessen, in Produkten unterwegs und habe da eine voll schöne Karriere gemacht und war vermeintlich sehr lange glücklich damit, vermeintlich. Und dann gab es ein Change bei mir im Leben. Ich habe einen Arbeitswechsel gehabt und da gab es eine sehr lange Zeit, wo ich dann eine Coaching-Ausbildung gemacht habe als Überbrückung. Und da habe ich festgestellt, wie viel ich Menschen geben kann. Ich stand dann nämlich mal, da hat mich das Universum auf die Bühne geschubst, ja, um den Menschen einfach, ich wurde so oft gefragt, Stefan, wie ist denn dein Leben und warum kannst du so viel Freude empfinden und so. Und da habe ich gedacht, ich stehe einmal auf die Bühne, erzähle es allen Menschen und dann ist das Thema erledigt.
Genau.
War in meinem Kopf drin, ja. Das Universum hat es schon richtig gemacht. Danach sind gestandene Männer zu mir gekommen mit Tränen in den Augen und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist da passiert, was habe ich gemacht? Und da habe ich einfach realisiert, okay, ich habe eine Botschaft für die Menschen, ich berühre die Menschen mit meiner Geschichte einfach. Und daraus ist entstanden, dass ich dann mich damit beschäftigt habe, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern, sie zu inspirieren, sie zu ermutigen für mehr Freude im Leben. Und das hat mich letzten Endes auch angetrieben, da in die Forschung zu gehen. Also was ist das Thema Freude? Was macht es mit uns? Wie sind wir jetzt gerade im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Freude unterwegs? Ja, oder auch die Abgrenzung zu Spaß. Also Spaß und Freude, das ist ja nicht das Gleiche. Da habe ich oft falsch verstanden. Und wir sind ja gerne eine Spaßgesellschaft. Aber da habe ich einfach angefangen, mich mit zu beschäftigen. Was bedeutet das? Was ist das? Was heißt es, wenn wir uns der Freude widmen? Was heißt es, wenn wir Freude beim Arbeiten haben? Mega großes Thema. Und da bin ich dann auf der einen Seite auf der Bühne, aber ich berate auch Unternehmen in diesem Kontext, dass wir einfach auch in unserer Arbeitswelt einen Wandel hinbekommen, eine Kultur, die sich verändern darf, dass wir einfach mehr Freude in unserem Leben haben. Und oft ist es einfach nur eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Oft sind es Kommunikationsthemen. Oft ist es auch das Thema von Diversity, ja, wo wir auf einmal feststellen, da ist ein Mensch anders. Und wenn wir uns dann aber darüber unterhalten, stellen wir fest, eigentlich wollen wir genau das Gleiche. Und das ist irgendwie, wir wollen Freude haben, wir wollen Frieden haben, wir wollen in Frieden gelassen werden, wir wollen geliebt werden. Also letzten Endes sind diese Sachen immer sehr ähnlich. Und mit dem beschäftige ich mich, mit dem spiele ich in Anführungsstrichen. Und da bin ich unheimlich gern im Connecting People, also wirklich mit Menschen zusammen einen Weg finden, eine Lösung finden. Wie machen wir es denn, dass es für uns alle gut ist? Und dann aus meiner Perspektive ist es dann natürlich immer noch nur eine besondere Note.
Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist dem Ganzen ja auch mal ein Ereignis vorausgegangen. Du hast dich für eine Führungsposition beworben in einem Unternehmen. Und da hast du, korrigier mich, wenn es falsch ist, und da hast du gesagt bekommen, naja, sie sitzen im Rollstuhl. Und im Rollstuhl guckt man immer von unten nach oben auf die Menschen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Und du hast dann einen Entschluss gefasst, ne?
Ja, voll. Ja, ich war 7 Jahre in dem Unternehmen. Es war ein internationaler Konzern, also eigentlich gut aufgestellt, Personalentwicklungsreferenten. Und mein Wunsch war dann, ich möchte in die Führung gehen. Ja, ich wollte mich weiterentwickeln. Und du hast die Antwort schon vorweggegeben, genau. Und das war so, also wir leben ja im 21. Jahrhundert, ne? Also, und das war krass für mich, das so gespiegelt zu bekommen. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe aber auch wieder gesagt, und ich will und ich kann und habe dann einfach gekündigt, beziehungsweise habe mir dann ein Unternehmen gesucht, die mich sehr gerne als Führungskraft genommen haben und war dann 3 Vierteljahr später in einem neuen Unternehmen. Ja.
Das heißt, also du gehst mit Herausforderungen auch jetzt mit deiner körperlichen Einschränkung ganz anders um. Wie machst du das? Du gehst mit einer ganz anderen Einstellung heran. Wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, okay, ja Mensch, wie machst du das? Legst du einen Schalter um? Wie tust du das? Wie gehst du mit den Herausforderungen um?
Das ist eine schöne Frage, Udo. Ich bedanke mich beim Universum für die Aufgabe. Na, ich
Das
meine,
ist eine coole Einstellung.
ja, also ich meine, ich bin generell der Auffassung, es passiert ja nichts umsonst. Ja, also alles, was mir im Leben passiert, darf eine Aufgabe sein oder darf ich als Aufgabe verstehen. Und ja, es ist nicht immer leicht und nicht immer einfach, aber für mich ist es eine Challenge, dann damit umzugehen. Und was für mich ganz wichtig ist, das Thema Ziele oder Wünsche. Also ich bin mir sehr klar, was ich will. Und wenn ich dann zum Beispiel in meiner beruflichen Karriere einfach weiß, okay, ich will in die Führung gehen, na, dann ist das mein Weg. Und dann geht der vielleicht nicht immer so sehr gerade, sondern na, ich muss ein bisschen rechts, ein bisschen links, aber dann suche ich mir den Weg, wie das funktioniert. Na. Und ich glaube, das ist so ein sehr starker Geist, der weiß, was er will, und dann gehe ich da dafür. Und manchmal hole ich mir vielleicht, keine Ahnung, irgendwie falle ich auf die Nase oder so. Aber das ist dann auch so dieses, okay, Stefan, willst du es denn wirklich? Ja, also auch so ein bisschen eine Challenge. Und ich glaube, dass du hast es vorher dieses Beispiel vom Rettungsdienst auch genannt, dieses Entscheidung treffen. Und wo ich glaube, dass wir einfach eine Entscheidung treffen dürfen, dafür gehen dürfen und dann aber auch vielleicht mal eine Korrektur vornehmen dürfen. Also das heißt, ich erlebe etwas, ich bin im Austausch mit Menschen, ich bekomme neue Informationen oder ne, es passiert was bei mir, ich habe bekomme eine andere Einstellung und dann darf ich eine Korrektur machen und darf dann meinen Weg weitergehen. Aber ich glaube, das Ding an sich ist wirklich so dieses Bewusst haben, was will ich, wo will ich hin und dann diesen Weg auf eine liebevolle Art und Weise gehen und nicht mit der Brechstange. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Aber dann einfach meinen klaren Weg zu verfolgen und dafür zu gehen. Und also, ich mache ein Beispiel. Ich bin dabei, gerade mein Buch zu schreiben. Wurde ich schon ganz lange gefragt, haben Sie ein Buch? Und ich so, nee, noch nicht, kommt, aber es ist jetzt am Machen. Und ich wollte es schon längst fertig haben, ja. Es braucht seine Zeit. Und also da, mein Ziel ist ganz klar, ich schreibe dieses Buch, das Buch wird fertig sein, das Buch wird in einem guten Verlag auch erscheinen. Aber ich merke, ich brauche einfach mehr Zeit dafür, weil ganz viele andere Sachen drum passieren, ist egal, brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber da merke ich einfach, okay, ich darf eine Korrektur machen, ich darf mich da anpassen und darf mich da auch rein entspannen. Das ist so meine Königs-Challenge, das Geduld-Thema, ja. Und ich darf mich da rein entspannen und sagen so, hey, und ja, es ist okay, ich brauche einfach länger. Punkt. Und es ist trotzdem gut, ja. Also ich glaube, das ist auch so eine kleine Falle von uns in unserer Gesellschaft, dass wir uns dann verurteilen und ich habe es nicht geschafft zu meinem Termin oder so. Ja, es hat einen Grund, aber ich bin trotzdem dran und ich bin trotzdem ein guter Mensch, weil oft haben wir den Eindruck, so, ich kann das nicht und lernen wir ja im Schulsystem auch, ne? Und ich glaube, da dürfen wir einfach sagen, ich bin trotzdem gut. Punkt, ne?
Ja, fantastisch. Und viele würden ja sagen in der Situation, alles blöd, alles fürchterlich, alles doof. Ich kann wieder sagen, gestern, ich bin ja Ehrenrichter noch am Sozialgericht und vor mir sitzen dann oft Menschen, wo ich das Gefühl habe, die haben in ihrem Leben, ich will nicht sagen versagt, aber für sich selber versagt, weil sie sagen, es ist alles blöd, es ist alles doof, alles, ja, ich bin in dieser Situation, ich bin hilflos, kann nichts tun. Nein, nein, das ist also, irgendjemand hat die Schuld, nur ich nicht. Und was diesen Menschen fehlt, ist auch oft Dankbarkeit. Was bedeutet Dankbarkeit für dich? Lebst du sie jeden Tag? Verspürst du sie? Ist das wichtig für dich?
Total, total. Wir haben das Ritual, dass wenn wir abends ins Bett gehen, dass wir dann immer die Dankbarkeit machen, weil für was sind wir dankbar an dem Tag gewesen? Es variiert manchmal ein bisschen in der Frage, wo warst du heute erfolgreich, wo warst du dankbar, aber unheimlich, unheimlich essentiell. Und weißt du, ich reise gerne, ich war in Bali, ich war in Afrika, ich war in Kambodscha. Und wenn du in so Ländern unterwegs bist, da kommst du nach Hause und da bist du alleine dankbar, wie es uns hier geht. Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist auch immer, weißt du, auch wieder die Entscheidung zu treffen, welchen Blickwinkel will ich denn einnehmen? Will ich mich nur auf das Negative anschauen und mit dem Negativen beschäftigen, was nicht alles gut ist? Oder schaue ich einfach dann, was habe ich denn und wie geht es mir denn? Und ich meine, wir müssen doch nur in den Fernseher reinschauen oder in die Zeitung, wie unsere Welt aussieht. Und ich meine, Alter, da dürfen wir dankbar sein, dass wir ein Haus, ein Dach über dem Kopf haben, wir haben Essen, wir haben ein warmes Bett. Wie viele Menschen haben das nicht? Meistens haben wir noch irgendwie Arbeit, wir müssen uns keine Gedanken über finanzielle Probleme machen, im großen Teil jedenfalls. Wir dürfen uns mit geistiger Bildung beschäftigen. Also das ist ein fettes Privileg, ne? Und was machen wir denn draus? Wo ich manchmal denke so, hey, geh mal nach Afrika, geh mal nach Bali, guck dir mal wie die Menschen dort leben. Und alleine das ist schon ein Riesenpunkt der Dankbarkeit. Und ich meine, natürlich, bei mir war das auch ein Weg, das kam nicht von heute auf morgen. Und auch der Weg war nicht immer so sehr einfach oder war oft auch irgendwie so mit Hürden oder so. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, einfach eine Grundeinstellung, auch wie begegne ich dem Leben und wie möchte ich mit dem Leben umgehen. Und da habe ich einfach erfahren, wenn man das positiv angeht und auch wenn irgendwas passiert. Ja, das passiert und vielleicht ist es schmerzhaft und vielleicht brauche ich jetzt einfach Zeit da dafür, um da durchzugehen. Also, aber auch da bin ich der Meinung, das Leben meint es gut mit mir. Und wo ist das Geschenk da drin? Und da durfte ich selber auch viel lernen in Sachen, die am Beginn, wo ist das Geschenk drin? Also auch zum Beispiel in meinem Unfall, wo ist das Geschenk drin? Das ist vielleicht irgendwie eine fatale Frage, die man oft nicht nachvollziehen kann. Wie kann einer, der im Rollstuhl sitzt, sagen, davon sprechen, dass es ein Geschenk ist? Ich glaube, ich würde, also das wäre hätte Fahrradkette, aber ich glaube, so wie ich heute unterwegs bin und so wie ich heute Menschen inspirieren kann und wie ich ihnen ein Freude geben kann und irgendwie ein Funken von Lebensfreude, von Hoffnung, von Mut mitgeben kann, ich weiß nicht, ob ich das sonst gekonnt hätte. Keine Ahnung, eigentlich brauchen wir nicht reingehen. Aber da sehe ich einfach, wenn wir in sowas unterwegs sind, wo ist das Geschenk? Was darf ich daraus lernen? dass wir da viel weiterkommen, als wenn ich ins Negative reingehe und so wie du es auch gerade beschrieben hast.
Da haben wir schon wieder was gemeinsam. Du bist neugierig auf andere Menschen, andere Kulturen. Also Bali, das kenne ich auch. Und in diesem Bereich oder vier Länder in Afrika, die ich besuchen durfte. Und auch darüber entwickelt sich Dankbarkeit zu sagen, meine Güte, wie toll haben wir es, wie geht es uns? Was mich interessieren würde, wie gehen Menschen in diesen Ländern und wie gehen sie hier in Deutschland mit dir um? Schauen die oder sind die ganz besonders eifrig, sagen, oh, da kommt jetzt ein Behinderter, da muss ich was Besonderes tun. Wie ist der Umgang? Wie erlebst du das?
Also gerade in Kambodscha war das sehr spannend. Kambodscha hat ja sehr lange Bürgerkrieg gehabt, Pol Pot. Die haben sehr viele Minen gehabt und dadurch haben die sehr viele Amputationsopfer. Das heißt, die haben auch sehr viele Menschen, die keine Beine mehr haben. Und diese Menschen sitzen dann im Rollstuhl. Also sehr offensichtlich, der hat keine Beine mehr, der sitzt im Rollstuhl. So. Jetzt kommt einer daher, der weiß es auch noch. Das ist ja auch schon besonders für die oft oder vor allem für die Kinder. Und jetzt hat er aber Beine, vermeintlich, und sitzt trotzdem im Rollstuhl. Das heißt, das ist mir zweimal passiert, dass sie denn gekommen sind und haben meine Beine angefasst, beziehungsweise einer hat mal mein
Die
Hosenbein
echt sind,
angefasst.
ja.
Ja, weil die das nicht verstanden haben. Ne? Und dann, ich habe eine Freundin besucht, die dort unten gearbeitet hat in der NGO und die hat mir das dann erklärt, was bei denen einfach im Kopf ist oder was. Also ich habe letzten Endes in den Ländern immer eine große Hilfsbereitschaft kennengelernt. Ja, es gab nie, also diese Länder sind ja null rollstuhlfreundlich. Das ist ja, das kann man ja an der Pfeife rauchen. Aber immer wurde mir geholfen. Hey, wenn wir in Bali durch den gefühlten Dschungel gegangen sind, hey, da waren Leute da, die haben mir geholfen, irgendwie da durch. Phänomenal, mega, mega. Ja, also sehr, sehr, bei uns würde man sagen, sehr einfache Leute, ohne das zu werten, aber irgendwie mit dem Herz voll dabei, total.
Ja, das ist natürlich fantastisch, wenn du so etwas erleben darfst. Und hier, glaube ich, sind die Menschen eher vorsichtig. Das ist, gehört zum guten Ton, dass man sich um einen Behinderten kümmert, dass man sagt, ja, wie kann ich ihn? Aber wir haben, glaube ich, da noch eine ganze Menge zu tun, gerade was die Zugänglichkeit angeht, gerade für Rollstuhlfahrer. Wir haben in Lüneburg eine große Halle gebaut und erst in den letzten Monaten der Planung ist dann eingefallen, sagte, meine Güte, wir müssen ja auch noch eine Rampe haben für die ganzen Rollstuhlfahrer und so etwas. Also manche haben das noch nicht so ganz auf dem Zettel, ne?
Auf der einen Seite ja, Udo, und auf der anderen Seite finde ich immer, also ich werde es ja manchmal auch gefragt, wie barrierefrei finden Sie denn Deutschland, Schweiz oder so? Und dann antworte ich gerne erstens mit dem Beispiel, naja, ich habe mir mal in Kambodscha ein Rehabilitationszentrum angeschaut, ja, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite fängt für mich Barrierefreiheit im Kopf an. Ja, weil das ist irgendwie, also erstens frage ich mich immer, wie viel darf ich denn fordern? Ne? Also wenn ich fordern würde, was alles rollstuhlgerecht sein muss, müssen wir auch immer überlegen, es muss jemand bezahlen. Also das ist immer so die eine Geschichte. Und hey, ganz ehrlich, wir werden es nie schaffen, alles rollstuhlgerecht zu machen. Und ich finde, da kommt ein ganz entscheidender Punkt, weil nämlich das Entscheidendste ist, wie gehe ich denn damit um? Ja. Weil, schau, ich kann jetzt auch wieder sagen, jetzt sind wir beim Thema Fokus. Wie gehe ich mit einer Situation um? Jetzt kann ich sagen, oh, da ist ein Restaurant, da hat es 3 Stufen vor, da komme ich nicht rein und die sind doof. Ja, so. Kann ich machen. Für mich ist es aber auch so, okay, die haben 3 Stufen und irgendwie, wer hilft mir jetzt? Wie komme ich da rein? Also erstens die Frage, wie komme ich da rein? Wo ist die Lösung? Und irgendwie zu mir hat, ich sitze ja jetzt seit über 26 Jahren, die jetzt aufgepasst haben, wissen jetzt, wie alt ich bin. Ich sitze seit über 26 Jahren im Rolli und noch nie hat jemand zu mir gesagt, Ihnen helfe ich nicht. Ja. Also natürlich hat es auch mal damit zu tun, so wie ich mit den Menschen umgehe, ne, so wie es im Wald schallt es auch zurück. Aber es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer irgendwie jemand, der hilft und wie auch immer. Und das ist eigentlich dann das Schöne, wenn man mit den Menschen im Kontakt ist, auf einmal. Ja, es gibt zwar keine Rampe, aber trotzdem ist der Stefan nachher da, wo er hin will. Also in Angkor Wat, ja, Kambodscha, irgendwie riesen Tempelanlagen, Stufen ohne Ende. Stefan wird hochgetragen, ja. Also
Super.
das funktioniert und das ist einfach, je nachdem, wie wir mit Menschen unterwegs sind, wie wir kommunizieren, wie wir auf Menschen zugehen und dann öffnet uns das oft Türen, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten hatten.
Ist ja auch ein Thema für Unternehmen. Du sprichst ja auch, also auch für Unternehmen, für Unternehmer, zu diesem Thema, nicht nur zu dem Thema Freude, sondern den Umgang miteinander. Was erlebst du da? Gibt es da so Schlüsselerlebnisse? Ah, in Unternehmen, das wird angenommen. Was bewirkst du da?
Also letzten Endes verbinde ich auch da wieder die Menschen. Ja, gerade im Thema, ich habe jetzt einen Fall, wo ich arbeiten darf, da geht es ums Thema Diversity, wo Führungskräfte Sorge haben, wie gehen sie denn mit den Menschen, die anders sind, um, weil bei ihnen schwingt, sie haben Angst, einen Fehler zu machen, der dann fatale Folgen haben kann. Ja. Hat natürlich mit unserer Kultur, wie wir unterwegs sind, zu tun, brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber da schwingt unheimlich viel Angst dahinter, was falsch zu machen. Ne? Und ich gehe mit denen halt um, wie ich denn halt so bin. Also wir quatschen miteinander, die dürfen alles fragen, wir gehen da drauf ein, ich teile mit ihnen meine breite Perspektive und wir lernen eigentlich miteinander zu kommunizieren, miteinander umzugehen. Und das schönste Kompliment, was ich mal gehört habe, ist so: Hey Stefan, ich habe nach 10 Minuten gar nicht mehr gemerkt, dass du im Rollstuhl sitzt. Ja? Also letzten Endes ist es für mich immer dieses Begegnen auf Augenhöhe. Wie schaffen wir denn das? Und da verbinde ich einfach Verschiedenheiten. Also ob das unterschiedliche Hierarchien sind, ob das unterschiedliche Kulturen sind, aber einfach den Menschen aufzeigen, so, hey, wenn, eigentlich ziehen wir alle an einem Strang. Also hoffentlich jedenfalls. Ne? Aber sollte so sein. Ansonsten fangen wir da an zu arbeiten. Aber eigentlich wollen wir alles Gleiche. Jetzt dürfen wir nur noch gucken, wie finden wir den Weg dahin, und zwar zusammen in dieser Kooperation, ne? Nicht mehr in dem Einzelkämpfertum, wie wir das früher gemacht haben, sondern im Team, in der Kooperation, in der Cooperation, je nachdem, wie man das benennen mag oder sowas. Weil da kommen wir dann zusammen viel weiter und dann wird es viel freudvoller auch. Und wenn wir merken, wir Menschen sind ja alle anders, zum Glück, ne? Es ist ja normal, das steckt ja in uns drin. Aber wenn wir jetzt merken, erstens, wir haben ein Ziel und jetzt gucken wir mal, wie nutzen wir denn die unterschiedlichen Stärken, die jemand hat, egal was für eine Hautfarbe der hat, egal ob der ein Handicap hat oder sowas. By the way, wir haben alle ein Handicap, also irgendwie. Ja, also wenn ich mit den
Bei
Leuten mich
vielen ist es noch gar nicht von außen sichtbar.
Exakt, genau. Ja, oder irgendwie das schönste Beispiel, jemand, der 8 Dioptrien hat, eine Brille hat, nimmst du dem die Brille weg, der ist völlig aufgeschmissen. Ja, also von dem her ist das echt irgendwie so ein lass uns Mensch sein, lass uns respektvoll, würdevoll miteinander umgehen und auf einmal funktioniert es ganz anders, wo vorher voll die Blockaden gewesen sind. Also das ist so, was ich ganz viel mache, wo ich mit meiner Freude natürlich dann auch nochmal irgendwie so einen kleinen Schlüsselerlebnisse oft hervorhole und wo die Menschen ganz viel mitnehmen. Also diese Frage, die ganz oft mitschwingt, ist so dieses. Das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Okay, Stefan, wie hast du es geschafft, trotz so einem intensiven Handicap so viel Freude, so viel Lebendigkeit, so viel Aktivität durchzuführen, zu leben und glücklich zu sein? Und da basiert eigentlich ganz viel von meiner Arbeit drauf, dass ich das den Menschen mitgebe, weil sie da lernen wollen. Was hat der Typ gemacht? Ne?
Und das wäre jetzt so meine Abschlussfrage nochmal. Es gibt ja viele Menschen, die sind vielleicht, wenn sie es zuhören, in einem tiefen seelischen Loch und sagen, oh, das ist so fürchterlich, ich höre mir das mal an. Vielleicht gibt es da was für mich, einen kleinen Schatz. Was würdest du diesen Menschen sagen, die in einer schwierigen Situation sind? Wie kommen sie wieder in die Freude? Was sind so deine praktischen Tipps? So ganz plakativ, zwei, drei, vier. Was meinst du?
Also habe ich mich mal sehr intensiv mit beschäftigt, weil es gibt ja da unterschiedliche Stadien. Also wie tief bin ich, um das jetzt mal so zu benennen. Und wenn es wirklich in der tieferen Phase ist, dann brauche ich Unterstützung von außen, wo mir einfach geholfen wird, also therapeutisch auch, dass ich auf den Weg komme, wie auch immer das aussieht. Aber ein guter Therapeut ist da einfach wichtig. Ja. So, wenn wir jetzt aber in einfach, uns geht es mal nicht gut. Ja, jetzt nehmen wir mal so in Anführungsstrichen die einfache Situation. Ich habe ein toller Lifehack. Ich habe eine Freudenliste. Die Freudenliste hängt bei mir am Schlafzimmerschrank und ich habe sie bei mir im Handy drin. Da stehen lauter Dinge drin, die mir Freude bereiten. Mach gleich auch gerne ein Beispiel. Aber was heißt es? Weil wenn es mir nicht gut geht, komme ich gar nicht auf die Idee, was könnte mir denn jetzt helfen? Das heißt, immer wenn ich irgendwie was tue oder wenn ich daran denke, so, ich gehe durch den Wald und ich spüre die Kraft von den Bäumen oder von, ah, das ist für mich irgendwie mega. Dann schreibe ich das bei mir in diese Liste rein. Und in dieser Liste stehen Sachen wie eben ein Waldspaziergang oder ich mache ein Feuer oder ich habe ein gutes Gespräch mit tollen Freunden. Ich trinke einen leckeren Wein. Ich gehe gut essen. Ich koche gerne. Ich tanze. Ich höre laut Musik. Ich gehe irgendwie in die Berge oder sowas. Also lauter solche Sachen, die mich meine Kraft bringen, die mir Freude geben. Einen Mittagsschlaf machen, ja. Einfach auch, manchmal ist es echt einfach nur, auf Sofa hocken, liegen Und wirklich nichts zu tun, wirklich nichts zu tun. Also kein Handy, keine Meditation, kein Buch, sondern wirklich einfach nur nichts machen. Ne? Und das sind Sachen, die mir helfen, wenn es mir mal nicht gut geht, da wieder rauszukommen. Dann gucke ich auf die, also manchmal braucht man ja dann auch einen Moment, wo man sagt, so, und jetzt will ich 5 Minuten haben, da geht es mir einfach nicht gut. Und das zelebriere ich dann. Und dann weiß ich aber, okay, und jetzt bin ich ready. Und dann darf es wieder nach oben gehen. Dann gucke ich irgendwie meine Liste rein, so, was spricht mich denn jetzt gerade an? Ah, ich habe Lust auf ein Feuer zu machen. Oder hey, die Sonne scheint voll schön, ich gehe raus in die Natur und mache einen Waldspaziergang oder sowas. Also es heißt, so Ankerpunkte zu haben, die mir helfen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich sage, und jetzt brauche ich was, ich gucke auf die Liste und sage, okay, dafür entscheide ich mich jetzt. Und das gibt mir dann die Kraft, wieder zurückzukommen und sagen, so, okay, jetzt bin ich wieder genährt, jetzt habe ich wieder Energy, jetzt habe ich wieder mehr Freude oder sowas. Genau.
Das ist ja ein richtig cooler Tipp, also völlig neu, diese Freudeliste zu haben. Ich glaube, das ist eine Idee, die könnte ich auch selbst mal umsetzen. Lieber Stefan, das ist natürlich plakativ zu sagen, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Das ist der Running Gag. So bei Gast gibt es etwas Ähnliches. Aber ich sage das vom Herzen heraus. Was für ein tolles, fantastisches Gespräch. Dafür danke ich dir sehr. Also das kommt auch heute in meine Dankbarkeitsliste, lieber Stefan.
Wundervoll. Udo, danke für deine schöne Führung, für deine schönen Fragen. Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.